Hello, hello, hello. Wir haben den 15. Mai, wir haben Sonntag. Wir haben eine Woche Pause gehabt, damit ihr euch ein bisschen erholen könnt. Und manchmal muss man sich rar machen, damit man wieder Lust aufeinander hat. Steht im Beziehungsratgeber 101 Nummer 3. Oh, das ist unangenehm. Es ist warm, die Sonne scheint. Ich komme vom Ochsenfest. Ich habe heute bestimmt 40 Kinderfüße angefasst. Wer will das toppen? Wer will das toppen?
Ja, wo fangen wir an? willst du kurz, also um die Chance zu verringern, dass du gleich irgendwie abgeholt wirst und Knast musst, weswegen hast du Kinderfüße angefasst?
Ach, heute ist Ochsenfest in Siegla und da sind wir immer von Leichtathleten und also vom Sieglerer Turnverein. Und da ich uns aber davor retten will, nicht auf die Bühne zu müssen, weil gut, mit der Leichtathletik kannst du auf der Bühne auch einfach nicht cool Sachen zeigen. So, also, was willst du machen? Du könntest natürlich so ein bisschen Sperrtechnik simulieren und so, aber es ist halt todeslame. Deswegen spanne ich uns dann immer ein, dass wir halt dann so ein bisschen die Standbetreuung machen im Sinne von, wir leihen und dann so einen Kletterfelsen, heißt das. Das ist aber eigentlich ein aufblasbarer. Ja, so eine aufblasbare, wie so eine Hüpfburg, nur halt die Seiten sind offen und in der Mitte ist so eine Eistüte quasi umgedreht drauf und da sind so Klettergriffe dran. Und das betreuen wir halt irgendwie immer. Und das heißt, ich stand heute quasi 6 Stunden in der prallen Sonne, ja, 6 Stunden ist übertrieben, 4,5 Stunden oder so, in der prallen Sonne und hab sich selbst überschätzende Kinder davor bewahrt, auf andere Kinder draufzustürzen. Das heißt, du stehst eigentlich immer so drunter. Ah, Achtung, sicher, dass du so hoch kannst. Die Eltern stehen daneben. Ja, ja, höher, Schatz, du schaffst es. Das Kind weint schon quasi, zittert am ganzen Körper. Und dann lassen die sich halt irgendwann immer fallen oder sagen, hilf mir. Und dann musst du den Fuß nehmen und schiebst ihn auf den nächsten Griff und so. Deswegen habe ich sehr viele Kinderfüße angefasst. Aber
ich dachte, du musstest denen dann irgendwie helfen, die Schuhe an- und auszuziehen, aber das ist ja noch, hat ja noch ein bisschen Würde, so was du da gesagt
hast. Ja, absolut. Ja. Ach, das ist eigentlich immer total witzig und macht total Spaß. Es ist halt nur echt mega heiße Sonne dann da. Es gehen die ganze Zeit Leute vorbei und dann manchmal hast du so einen Ansturm von, dann sind irgendwie 20 Kinder, die automatisch die auf einmal da drauf wollen. Und dann hast du Phasen, wo kein Kind drauf ist. Und wenn halt so echt viele Kinder drauf sind, ich möchte halt gerne die Tränenflüssigkeit auf diesem Gebilde gering halten. Und es ist halt immer so ein bisschen risky, wenn dann da irgendwer hochklettert. Die kennen halt ihre Grenzen nicht einschätzen. Das sind halt irgendwie 3,5-Jährige und 10-Jährige so. Ja, ja. Und da könnten wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie besser regeln, dass da nicht so viele Kinder drauf können und Altersbeschränkung. Aber das funktioniert sowieso nicht, weil da Eltern vorbeikommen und dann rennen die Kinder schon von weit aus, springen da drauf und
also irgendwie Spaß da haben. Vater schmeißt sein Kind einfach so direkt einfach drauf und weitem so, fuck it.
Ja. Los. Oder irgendwann ist einfach auch ein Vater mit seinem Kind drauf und dann ist so, Entschuldigung, du bist ein bisschen alt hierfür. Achso, oh ja, sorry. Deswegen sind hier nur 3-Jährige drauf. Ach so, okay.
Ja, Menschen.
Ja, ach, das war ganz nett. Nur ein kleiner Mini-Rant. dieses Ding wird halt die ganze Zeit aufgeblasen mit so einem, wie nennt man das, so ein motorbetriebenes Gerät, das Luft da rein macht. Turbine? Ich weiß es nicht.
Wie nennt man die Dinger? Nennt.
Ja, ich weiß gerade auch nicht
so auf richtig. Der Zunge.
Ja, quasi ein elektrischer Blaseball, könnte man sich vorstellen, der dauerhaft da Luft reinpumpt. Und ich mag Menschen nicht, die unaufmerksam sind. Und jeder kann ja mal unaufmerksam sein und es kann immer mal sein, man sieht Sachen nicht oder möchte vielleicht sich nicht irgendwo einmischen und so. Aber es kann auch einfach, du musst dir so vorstellen, da sitzen an dieser Kabeltrommel, wo das Elektrokabel drin ist, sitzen halt so 4 Menschen.
Ja, ja.
Wir lassen das mal neutral. Und die sind bestimmt 3 bis 4 Mal auf dieses Kabel getreten und haben dadurch den Stecker rausgezogen. Und dadurch fällt dieses Ding dann halt irgendwie so in sich zusammen. Das heißt, du stehst da drauf, merkst so, oh, es ist wieder soweit. Ja. Der Boden sinkt ein. Kinder, runter hier, so gefühlt. Aber irgendwann haben wir einen Dreh rausgehabt und dann konnte man halt schnell dahin rennen, das wieder einstecken. Dann konnte man das einigermaßen retten. Aber ansonsten fällt dieses Ding quasi über den Kindern so zusammen und verschlingt die Kinder. Was halt nicht so ein geiles Bild abgibt, wenn dann die Eltern daneben stehen und man denkt so, ja, wir haben das hier im Griff. Und dann nach dem ersten Mal war ich so, ey, passt hier bitte ein bisschen auf. Ne, hier ist diese Kabeltrommel. So. Keine richtige Antwort, irgendwie keine Ahnung, voll vercheckt. Und das hat noch wirklich 3 Mal passiert. Anstatt, dann stehe ich da drauf und sage, hey, könntest du wieder reinstecken? Hä, was denn? Hä, wie, was? Das heißt, ich musste wirklich dann immer da runterrennen, das wieder einstecken. Genauso an dieser Pumpe, wir mussten, also Pumpe ist auch das falsche Wort, an der Turbine, mussten wir halt diesen Schlauch, wo die Luft reingelassen wird, so mit Tape so drum binden, damit das halt dicht quasi da reinfließt, die Luft. Und das hat sich zwischendurch mal gelöst.
Ja.
Und dann stehe ich quasi am anderen Ende auf diesem Hüftpilz und dann gucken diese Menschen, die da sitzen, mich nur an und winken so und zeigen da so unten drauf. Und ich war so, hä, was ist denn los? Ja, das Tape ist wieder ab. Und ich so, ja, könnt ihr das kurz dran machen? Nichts passiert. Da musste ich runterrennen, dieses Tape nehmen. Und du musst dir vorstellen, das sind Leute aus dem Turnverein. Das heißt, Leute, die da mit quasi sind, das sind nicht Gäste gewesen oder irgendwer. Das waren quasi Menschen, die zu uns gehören, aber halt nicht von den Leichtathleten, die halt wissen, was ihre Aufgabe ist und die einfach gute Menschen sind, sondern das sind halt andere Menschen. Die halt dann so sind. Und ich so, ist das euer Ernst? Das macht mich immer wahnsinnig. Wenn dann so ein Druck ist, weißt du, guckst dann, oh, bitte Kinder, sterbt nicht, bitte fallt nicht aufeinander. Und du bist die ganze Zeit so high on alert und so. Und dann merkst du so, oh, die Luft wird weniger. Und du kannst dich nicht mal darauf verlassen, dass dann Leuten, denen du kurz schon erklärt hast, hey, kein Problem, schick es einfach wieder ein, dass sie es einfach nicht machen. Ist ja nicht meine Aufgabe. So, ja, super nervig, sowas.
Atmen wir tief durch. Ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt immer wieder Situationen, wo man andere Menschen nicht versteht und ihre Handlung nicht einordnen kann und sich einfach nur denkt, warum? Warum? Aber es ist, wie es ist. Fuck it. Ja.
Exakt. Cool. Das dann, um was Schönes dazu zu sagen, im Kontrast ist es umso schöner, immer zu wissen und zu sehen, auf wie man sich auf manche Leute dann eben verlassen kann. Ja, heute war es das erste Mal, dass welche von meiner kleineren Gruppe, die mittlerweile auch 14, 15 sind, so um den Dreh, dabei waren. Mhm. Und es war perfekt. Die haben sich super eingefunden, da reingefügt und es war einfach richtig gut. Die waren eine super Hilfe. Und es ist einfach toll zu sehen, wenn dann auf Leute Verlass sind, die das auch noch gut machen. Du denkst so, ja, es gibt einen Grund, warum wir uns gut verstehen und warum wir uns mögen, warum du weiterhin bei mir bist, weil du bist gut. Und du wirst dein Ding machen. Und da, ich finde, da kann man so viel von ablesen, wenn Leute sich in solchen, erstens, wenn die kommen, wenn die zusagen für sowas, für so freiwillig sonntags sich da in die Sonne zu stellen und nichts Besseres zu tun haben. Und zweitens, das dann auch noch gut machen, so den Job da mit den Kindern, dann zu sehen, oh, da trägt jemand irgendwie eine Matte auf die Bühne. Ich helfe. Ich gehe selber hin und helfe. Das sozusagen. Ich finde, das sagt so viel über den Charakter der Leute, dass du eigentlich schon weißt, ach, da kann überhaupt nichts passieren. Die werden alles meistern, so was ihnen, also die werden gut durchs Leben gehen. So. Das ist irgendwie so schön zu sehen. Ja.
Ja, das sind die kleinen Dinge. Ja. Das ist wirklich. Ja.
Andersrum siehst du dann da 70-Jährige, die das eben nicht klären, nicht können.
Ja. Ich versuche das abzulegen. Also ich habe versucht, diesen Filter zu entwickeln, dass ich einfach sowas nicht mehr wahrnehme, wenn ich durch dieses Leben gehe.
Du gehst halt nicht raus. Du gehst halt spazieren.
Das stimmt nicht. Ich gehe raus.
Nee?
Doch, ja. Ich war jetzt auch oft im Fitnessstudio wieder. Da sehe ich ja auch Dinge.
Okay. Die ihre Gewichte nicht wegräumen und so, die Assis, ne?
Komplett. Wir laufen da mit Socken nur rum, weil sie irgendwie. Kennst du das, Menschen, die jetzt auf einmal alle nur noch mit Socken irgendwie Squats machen, weil sie sich denken, ich bin jetzt krass, dann squatten die 60 Kilo mit Socken. Und ich mir denke, yo, kannst du auch irgendwie mit auf einer Nadelmatte machen. Das ist genau, also ist halt
kein Gewicht.
Ja, also ne, klar, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich mache jetzt einen neuen persönlichen Rekord, dann zieh entweder diese Special-Schuhe an oder gar keine. Aber manche Leute übertreiben einfach mit so.
Geht's darum, weil die Sprengung nicht haben wollen oder so, weil du halt sagst, du hast die höhere Chance umzuknicken. Nee, warum? Ist das ein
nur,
Problem?
Wenn du jetzt guckst, Fitness-YouTube, ja?
Ja.
So, was zeigen die? Oh, Pre-Workout, ja? Baller dich voll. So, also erstmal, also, keine Ahnung, ja, die Leute sind übertrieben. Erstmal knallen die sich so irgendwie so 7000 Milligramm Koffein rein. Das siehst du irgendwie schon, weil die so immer im linken Auge so leicht zittern, warum auch immer. Und dann machen die so Special-Meshel hier, keine Ahnung, schön mit Gurt um die Hüfte, Socken, weil irgendwer hat wahrscheinlich gesagt, ja, ich merke, mein Halt ist nicht so krass mit Schuhen und wie du gesagt hast, ne, dieser Zentimeter Schuh zwischen mir und dem Boden nimmt mir Kraft, was weiß ich, oder Halt, Standkraft, whatever, ne, aber ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, da wird erstmal gecopy-pastet, ohne darüber nachzudenken, ob es irgendwie Sinn ergibt. Aber wie gesagt, ich blende sowas einfach aus. Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Mhm. Das war jetzt nur so ein altes Beispiel aus meiner ganz, ganz weit entfernten Vergangenheit. Ja.
Das ist witzig, da musste ich gerade dran denken, dass ich glaube, der letzte Geburtstag, auf den ich eingeladen war von dir, also nicht, als hättest du sonst gefeiert, aber ich nicht eingeladen gewesen wäre, sondern den du gefeiert hast, habe ich dir, glaube ich, mit Julian Wasner zusammen Gewichthebehandschuhe gekauft.
Alter, geht gar nicht. Also habe ich benutzt.
Das, ne? Das war deine Fitnessstudio-Phase, ja, genau. War das 18?
Ja.
18. 17. Ja, so.
Das Ding ist, man wird ja auch reifer und man reift ja auch im Gym und dann lernt man so ein paar Basics und so Handschuhe sind halt einfach nur ein No-Go. So. Macht man einfach nicht.
Ja, ich bin ja jetzt seit so 3 Wochen auch, also habe ich so meinen Trainingsplan und mache das irgendwie auch ganz, ganz gut und macht auch Spaß. Nur da merke ich auch, wenn ich dann mal, also ich bin genau, wie soll ich sagen, ich bin nicht der, den du gerade gesagt hast, aber ich glaube, ich bin der, den Leute angucken und sich denken, ah ja, der nimmt aber wenig Gewicht. Mhm. Also bei manchen Sachen. Bei manchen Sachen denke ich mir auch immer, bin ich eine Maschine? Was ist hier los? So. Also bei so Beinpressen und so denke ich mal, da haben sich die 20 Jahre Leichtathletik lohnen sich dann doch irgendwie, weil man dann denkt, okay, irgendwas ist da. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn man dann mal so diese 18-Kilo-Hanteln oder 20-Kilo-Hanteln für so Schrägbankdrücken nimmt, dass man dann so, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Für mich ist das auf jeden Fall richtig für irgendwie 10 Wiederholungen oder so. Mir tun danach auch ein bisschen die Händchen weh, so, ne? Wie damals nach dem Klettern. Aber genau daran gewöhnt man sich ja auch wie beim Klettern. Ja. So. Also ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt Handschuhe anziehen würde, klar, das wäre dann vielleicht mal angenehmer. Und dann hast du aber immer zwischen dir und dem Stahl dann irgendeine Schicht. Nee, aber ich denke mir halt eher, ja, stellt euch nicht so an, ihr gewöhnt euch da jetzt einfach dran und gut ist.
Ja, das ist ja auch so eine Frage, was man dann erreichen möchte. Ne? Es gibt ja auch Leute, die haben dann diese geilen Bandagen, die teilweise sogar so Haken haben, wo die quasi die Stange so reinhaken, damit du nur so quasi Gewicht auch von der Hand, von den Fingern und der Handfläche entlastest. Mhm. Und ich denke mir so, ja, das kann man dann alles machen, wenn man wirklich sagt, mir geht's rein um den einen isolierten Muskel, der, weiß ich nicht, beim Deadlift irgendwie vielleicht nur den unteren Rücken und die Beine trifft, keine Ahnung. Oder, ne? Und will jetzt irgendwie einen Rekord aufstellen, dann kommen die an dem ganzen Equipment. Und ich denke mir halt so, naja, wenn ich das halt nicht halten kann mit meinen Unterarmen, so, dann muss ich halt gucken, dass meine Unterarme jetzt stärker werden. Also, ne? Und das, ja, ich habe da keinen, mich steht niemand hinter mir mit der Knarre und sagt, du musst jetzt einen neuen Rekord aufstellen. Daher easy peasy.
Ja, ich glaube, es wäre immer was anderes, ne? Man kann, Fitnessstudio ist ja so ein Ding, das zieht ja quasi Hobbysportler, Anfänger und auch theoretisch ja Gewichtheber, die das als Sport machen an, weil die haben ja nicht zwingend ihr Private Gym oder so. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt noch keinen gesehen, seitdem ich da bin, mehr, wo ich sagen würde, oh, das ist wirklich ein Gewichtheber. Also das ist sein Sport, ist Gewichte heben. Ja, ja. Dann kann ich es ja absolut verstehen. Dann ist das so, wie wenn sich irgendwie krasse Fahrradfahrer noch mal den bisschen geileren Helm kaufen und so. Das ist ja noch cool. Das ist halt dann das
ist dein Hobby. Ja. Also Fahrradfahrer sind für mich echt es gibt in jedem Sport gibt's Leute, die so die anfangen und die sich dann irgendwann mit der Zeit halt eben so entwickeln und dann halt auch ein Level erreichen, wo dann irgendwie sowas auch einen Effekt hat. Das ist wie wenn du sagst hier, Fahrradfahrer sind die krassesten, weißt du, die können nicht mal geradeaus fahren, haben aber das ultimative Equipment, weißt du, das 5000 Euro Carbon-Fahrrad, den Helm, der irgendwie bis zur Poritze geht, die ultimativ tighten, weiß ich, Anzug, der irgendwie alles komprimiert und dann hängen sie da und haben nicht mal die richtige Körperhaltung und du kommst nicht an denen vorbei, weil die ganze Zeit die Fahrbahn blockieren, weißt du. Das ist so, als würdest du einem Nichtschwimmer so einen Speedo-Anzug kaufen, mit aus Haiflossen genäht oder so. Das ist einfach übertrieben. Das ist einfach too much. Und Fahrradfahrer übertreiben sofort, immer instant. Ja. Wollte schon mal loswerden.
Ja, darauf wollte ich quasi hinaus, so dass du halt selten dann die Profis siehst. Und bei Profis, also bei, ne, wenn das deine Hauptsportart ist und so, dein Sport ist jetzt das, cool, go for it, so, ne? Aber man darf sich auch eingestehen, dass man einfach ein Anfänger ist. Und dann darf man auch, muss man, glaube ich, nicht jedem YouTube-Fitness-YouTuber, wie heißt der? Dietrich Rühl? Nein, wie heißt er?
Markus.
Markus Rühl. Danach habe ich ja von dir gelernt.
Der ist echt der Coolste. Ja. Ich finde das so geil.
Ach ja, schön. Haben wir direkt von 5 Hörerinnen und Hörern 3 verprellt, weil 2 Fahrradfahrer und ein Gewichtheber dabei ist.
Ja, selber schuld. Selber schuld. Ach ja. Oh. Was waren in den letzten 2 Wochen noch so?
Ich habe dir was mitgebracht.
Zeig mal.
Pass auf, ich lasse das mal unkommentiert und spiele mal eine Soundfile ab.
Wir lauschen. Wir lauschen.
Nee. So, Lautsprecher. So, ich hoffe, man hört das. Man hört nichts, ne?
Nada. Niente.
Warte. Lautsprecher. Ah, ist natürlich jetzt nicht so toll für den Spannungsbogen.
Der ist schon längst wieder weg. Ja.
Hört man das?
Also selbst ich höre das nicht.
Shit, der will irgendwie den Lautsprecher gar nicht nehmen.
Kannst du es umschreiben vielleicht? Oder ist es wichtig, dass man den Sound auch wirklich hört?
Das ist eigentlich witzig, weil... Ah, jetzt kommt's. Warte, jetzt hat er den Lautsprecher angenommen. To inform you that your German identity card number has been misused in fraudulent activities. For more information, please press 1. Warte, der Anfang nochmal. Of this call is to inform you that your der Anfang ist abgeschnitten, weil das hier natürlich eine Computerstimme ist. Und ich war jetzt die letzten 4 Tage Opfer von Spam-Anrufen ohne Ende.
Geil.
Das war echt crazy. Und ich bin das erste Mal, war ich dann in der Fitnessstudio irgendwie Donnerstag und hab dann bin da nicht drangegangen, weil ich es nicht mitbekommen habe und gesehen, 2 Anrufe in Abwesenheit von so deutschen Nummern, ne, richtig schön gefaked, sogar einmal eine Festnetznummer und einmal eine Handynummer, sodass ich sogar dachte, ja okay, da hat mich erst jemand versucht, mit dem Handy anzurufen, dann 20 Minuten später auf dem Festnetz, ist eigentlich ein Indikator für ist was Wichtiges. So, dann ich erstmal natürlich das klassische Nummer kopiert, Internet, ja, Google-Suche reinkopiert, nichts Sinnvolles gefunden, wie auch eigentlich immer. Und dann habe ich mal schon gemerkt, die Nummer war so irgendwie 0151 468 864. Also so sehr symmetrisch, sehr so, wo ich dachte, entweder selbst ausgewählte Nummer oder es ist halt wieder Sky-Ticket. Die halt irgendwie wollen, dass du 18.000 Euro für irgendwas bezahlst. Also für irgendwelche zu überteuerten Angebote. So. Und dann dachte ich, okay, komm, ruf's kurz zurück, weil ich hasse das, wenn man so einen Nervanruf wie so Werbung on hold hat. Also wenn die Sparkasse dann sagt, Herr Pelzer, können wir einmal im Jahr bitte über irgendwas reden? Nein, ich habe nur noch meine VL bei euch. Lasst mich einfach in Ruhe. So. Und dann war das Witzige, diese Nummer ist nicht vergeben. Dann war ich so, okay, also die Nummer existiert nicht. Und ich so, ich bin verwirrt. Die Festnetznummer versucht, Nummer nicht vergeben. So, dann kam wieder ein Anruf und dann dachte ich, okay, komm, gehst du mal kurz ran. Und dann merkst du schon so, kurz Stille. Und ich habe mal irgendwann vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, 10 Jahren, irgendwann mal in irgendwelchen Nachrichten so gelesen, so, passen Sie auf, wenn Sie an so Kackanrufe angehen, sagen Sie nicht, ja, hallo, weil wenn du einmal ja gesagt hast, dann können die das nachher so verkaufen, dass du irgendwie irgendwas bestätigt hättest. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube, das wäre nicht haltbar. Aber deswegen habe ich mir gesagt, sondern Max Pelzer. Und dann kurz Pause. Und ich war schon so, okay, mal gucken, was es jetzt wird. Und dann hört man quasi, wie jemand auf so eine Taste drückt, gefühlt, und dann so, this is Europol calling. Und dann kommt genau das, was da quasi abgespielt wurde, your identity, und da habe ich schon aufgelegt. Und mehr habe ich mir gar nicht angehört. Und dann hatte ich davon irgendwie noch 5, 6 Anrufe, hab dann gegoogelt, hier Europol an Spam-Anrufe, irgendwie schön Polizei München vor 4 Tagen oder so Artikel veröffentlicht, ja, irgendwie gerade krasse Spamwelle. Eigentlich sollte das nicht heißen, dass ihre Nummer geleakt ist, weil eigentlich hören die immer relativ schnell wieder auf. Deswegen sind es wahrscheinlich Zufallstreffer oder so. So leben es bei mir, waren es jetzt irgendwie 8, 9 Mal, aber so gestern und heute war wieder alles fein, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt da durch bin. Aber wo ich so dachte, geil, Europol ruft mich an. Also wirklich, wenn ich mir so denke, wer fällt darauf rein, dass so eine komische Bandansage von Europol dich anruft und dir sagt, du musst uns jetzt irgendwas bestätigen. Und wenn es dann auch so weitergeht, dann wäre es dann ja so, bitte überweisen Sie uns irgendwie keine Ahnung was für Geld, damit das passiert. Spätestens da. Also irgendwo musst du doch dann den Exit-Knopf finden. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig.
Der Typ, der auf die Burg geklettert ist als Erwachsener, der überweist auch an Europol. Nur um den Kreis zu schließen.
Danke. Ja. Ich musste kurz.
Ja. Ohne Scheiß, aber wenn man so, wenn ich so zurückblicke an diese ganzen Zeiten früher bei der Bank, ne? Egal was für ein Spam es war, hier der nigerianische Prinz, der sagt, überweis mir 1.000, ich schicke dir 10 Millionen morgen wieder zurück.
Der Klassiker, ja.
Genau, da sind Leute drauf reingefallen. Haut, also live und in Farbe. Ja. Dann gibt es so auch
schöne Unbekannte in ihrer Nachbarschaft wollen sie kennenlernen.
Ja, die Enkeltricks. Oh, Großmutter wurde um 170.000 Euro erleichtert.
Gerippt.
Gerippt, ja. Weil irgendwer drauf. Also es gibt so viele Spam-Maschen, wo Leute drauf reinfallen und man fragt sich so, hä, lohnt sich das denn für die? Aber scheint.
Wahrscheinlich. Ja, das ist echt crazy. Ja, genau, ich habe es dann so ein bisschen weitergelesen, stand so, okay, da musst du irgendwie so mit 1 bestätigen irgendwann, so nach dem Motto, wollen sie dieses Problem lösen? Und dann wirst du wohl mit irgendwie nach Indien verbunden, dass irgendwie mit einem indischen Akzent dann mit dir das Gespräch irgendwie führt und so. Und ich dachte, ach krass, da sind dann wirklich auch Menschen dahinter, die dann vielleicht irgendwas machen und so. Ja, fand ich irgendwie auf jeden Fall crazy, wo ich mir so dachte, bah, bitte lass nicht meine Nummer jetzt bei irgendeiner Anmeldung oder so bei irgendeinem Server-Leak rausgekommen sein, weil wie nervig ist das denn, wenn auf einmal deine Nummer auf allen Spam-Nummern irgendwas ist, weil du kannst sie auch nicht blocken, weil ich habe natürlich, mache ich dann sowas, ich block die immer sofort, diese Nummern, weil ich, selbst wenn es sehr wichtiges gewesen wäre, aber mich irgendwer anruft, nicht zurück dran geht, ist geblockt, ist mir alles egal. Wenn es wichtig ist, werden die mich anders erreichen. Und aber wenn die Nummern ja immer neu generiert werden, weil die Nummer ja nicht vergeben ist, dann bringt das ja alles nichts. Ja. Boah, das finde ich so stressig, wenn du die ganze Zeit irgendwie angerufen wirst und du kannst irgendwann nicht mehr sagen, ist das jetzt ein realer Anruf oder nicht. Ja, ich glaube, ich würde sehr schnell versuchen, meine Nummer zu wechseln, weil das, ich glaube, den Stress würde ich mir nicht antun.
Ja, ja, und das Doofe ist halt auch, dass die, also mittlerweile, es gibt ja unendlich viele so Dienste, die dir ermöglichen, quasi so Einmalnummern zu generieren, um eben einen Anruf zu tätigen, eine SMS zu verschicken und sonstiges. Jeder kennt das, wenn man irgendwie, weiß nicht, bei sich bei Instagram einloggt und dann irgendwie nochmal so nach 3 Monaten nicht mehr einloggt, auf einmal so einen Bestätigungscode auf die SMS bekommt, damit man nochmal bestätigt, das bin wirklich ich. Und auch da hat man immer wieder eine neue Nummer.
Ist das?
Ja.
Ah, yo, ja, danke. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht.
Es gibt ein Riesenunternehmen, das heißt Twilio, das ist auch an der Börse, das ist ein Riesenkonzern, die damit groß geworden sind, dass sie eben gesagt haben, hey, du musst nicht deinen eigenen SMS-Provider haben, sondern du kannst deine SMS an deine Kunden über uns schicken. Du schickst uns dann quasi, was in der SMS stehen soll und dann wen. Und wir generieren eine Nummer, schicken das raus. Wir haben so einen Nummernpool. Wir nehmen eine Nummer, schicken das raus und that's it. Das heißt, du kriegst auch jedes Mal von Google, Facebook und so immer häufiger eine neue Nummer zugeordnet, weil du dir denkst, warum ist das nicht immer dieselbe Nummer? Ja, weil die nutzen irgendeinen Dienst und der vergibt halt Nummern. Und entsprechend liegt es halt bei den Diensten dann hinzukriegen, dass eben ja solche Leute, die das dann ausnutzen, dann auch geblockt werden von dem Dienst. So. Das ist super schwierig, weil die melden sich einfach neu an, neue Accounts, dies, das und dann, ja, ist halt irgendwann mal die Frage, kannst du die überhaupt erkennen? So.
Genau, klassische Branche, wo gefühlt auch der Böse da immer gewinnt, so, ne, weil es einfach, ich glaube, du kannst es nicht so regulieren und nicht so safe machen, ohne den Nutzen für die normalen Leute, die das nutzen wollen, quasi so einzuschränken, dass es keiner mehr nutzen will. Und dann musst du dich wahrscheinlich irgendwann entscheiden, wie gering kannst du diese Quote halten, um dann es trotzdem hinzukriegen, dass es trotzdem noch genutzt wird.
Plus, so wie die zahlen dich ja auch dafür. Ne? Das heißt, die zahlen dir deine 0,06 Cent pro SMS. Das heißt, du kriegst ja Geld dafür und dann sagen, nee, ich will dein Geld aber nicht, weil du machst damit irgendwas Komisches und belästigst Leute. Da hast du halt immer diesen Interessenkonflikt zwischen ja, aber nein, aber ja. Und daher schwierig.
Ja. Ja, wie früher immer, wenn man dann so, keine Ahnung, um 12 Uhr nachts auf meinen Fernseher eingeschaltet und man so dachte, warum laufen diese ganzen weirden Porno-Werbung, also diese ganzen weirden Erotik-Hotline-Werbung da? Ist das so lukrativ? Warum zeigt dir nicht, keine Ahnung, eine neue South Park-Folge? Das muss doch viel besser sein als das. Aber auch da, ne, selbst auf irgendwelchen seriösen Sendern waren halt diese Zeitslots, die waren froh, dass sie die belegen konnten, ohne wahrscheinlich selber Geld dafür auszugeben. Und die haben denen wahrscheinlich ganz okay Geld gezahlt. Ne?
Ja. Aber das ist eigentlich ein ganz cooler Übergang zu dem, was mir letztens aufgefallen ist. Ich habe, als ich vor einer Woche das Video für Instagram gemacht habe mit dem Filter, wo ich so geweint habe.
Ah, war es ein Filter? Weil diesmal war es tatsächlich nicht meine Mom, sondern mein Dad hat sich erschrocken. Und der so, oh Gott, was ist mit mir? Und ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist.
Cool. Ja, also ist der Filter echt gut, aber den gibt's halt nur bei Snapchat. So, also musste ich mir Snapchat wieder runterladen.
Snapchat.
Und ich bin sensibilisiert worden auf ein Thema bei Snapchat, was echt interessant ist, und zwar öffne ich dann so nach 7 Jahren mal wieder Snapchat und ich gucke so, bla bla, folgt dir jetzt, bla bla bla, dich geaddet, bla bla bla, dich geaddet. Das waren einfach so locker 50, 60 Accounts, die mich quasi adden wollten und mich geaddet haben zu ihrer Follower-Friendlist oder was auch immer. Und die waren alle gleich aufgebaut. Name, Zahl und dann irgendein komischer Snapchat-Emoji. Also Icon, so Profil-Icon. Ich dachte mir so, hä? Das ist irgendwie strange. Und dann habe ich mir so ein bisschen angeguckt und habe so, hä? Die sehen alle irgendwie ein bisschen fake aus, weil niemand gibt sich selbst den Namen, keine Ahnung, Sarah7283 oder Tim75.
Und sieht so gut aus.
Nee, aber es waren halt alles so, die waren halt alle gleich aufgebaut. Also ich mir dachte, das sieht aus wie so ein Namensgenerator, den irgendeinen beliebten Vornamen und dann irgendeine vierstellige Zahl und dann klatscht. Und ich irgendwie 60, 70 Stück, wo ich mir da dachte, ha, weird. Und dann, also dann habe ich das Video gemacht, Ende der Geschichte, was Snapchat angeht. Jetzt bin ich aber seit ein paar Tagen, kriege ich immer eine Benachrichtigung bei TikTok, so eine kleine Eins, so über die App. Dann gucke ich halt rein, ich bin so, okay, was gibt's Neues? Und dann steht da, bla bla bla, folgt er jetzt. Und was sehe ich? Name, vier- bis sechsstellige Zahl. So, du gehst auf den Account, created gestern gefühlt 7000, also gar nichts, also 7000 irgendwie, weiß ich, Follower, folgt 7000 Personen, null Follower, kein Content, nichts so. Ich bin so.
Also quasi das Gegenteil, ne? Wir haben uns ja schon mal lange über gute Bots unterhalten, so nach dem Motto, die dann trainiert werden, irgendwie 2 Jahre chatten die mit und dann irgendwann werden sie losgelassen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist dieses klassische wahrscheinlich, ich kaufe mir 1000 Bots für 10 Euro und krieg das Ergebnis, weil alle null Follower, generischer Name und jedem fällt sofort auf, dass es ein Bot ist.
Genau, und das ist jetzt, das ist mir in so kurzer Zeit bei Snapchat und bei TikTok halt aufgefallen. Und man kennt das ja, bei Instagram war das immer so ab und zu mal, dann werden die wieder gelöscht und so, und das ist halt dieses ganze Hin und Her.
Aber da sind es ja auch eher so gefühlt, so einmal alle 2 Wochen so ein weirder Erotik-Gedöns, so hier meine Bilder, go follow 13 Emojis, so, wo man so denkt, okay, ist vielleicht auch ein Bot, aber der verfolgt einen Zweck und zwar dich zu scammen auf diese Adresse. Und es ist nicht einfach nur ein nameless Bot, der dir irgendwie folgt und keine Ahnung was.
Exakt, ne? Genau. Aber dann ging es noch ein bisschen weiter. Und zwar bin ich gerade in einem Projekt, wo ich drin bin, bin ich gerade dabei.
In einem Projekt, der Herr hat nämlich mehrere Projekte.
Ich habe nämlich 2 und in einer. Da geht's halt, also, weil das halt, also ich hab's so gesagt, weil das halt so ein bisschen untypisch ist, aber ich suche gerade quasi Influencer, um mit denen eine Kampagne zu machen. Und das sind YouTube-Influencer. Und was mir aufgefallen ist, bei vielen YouTube-Influencern.
Ja, ich mach's.
Die haben. Dich frage ich jetzt letztes, beste zum Schluss. Die haben halt extrem viele Follower. Die haben 100.000, 200.000 Follower. Ich denke mir so, boah, voll die krassen Accounts. Dann guckst du dir die Videos an, denkst du so, warum hast du nur 100 Views? Warum hast du nur 300 Views so im Schnitt? Was ist da los? Also,
ne? Bei 100.000 Followern. Ja.
Dann denkst du, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und irgendwie ist das so, war das so ein Ding, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ah ja. Und dann kam jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern noch so ein Tweet, so dieser ganzen Bubble von Elon Musk und Twitter, wegen. Der Deal ist pausiert. Wir müssen noch mal nachchecken, wie viele User die wirklich haben, weil diese 5%-Angabe ist ein bisschen shady. So.
Und unsere Stichprobe ist 100 Accounts.
Genau.
Da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen.
Ja. Und was aber, jetzt ohne auf dieses Twitter-Ding einzugehen, aber was mir dann durch den Kopf ging, ist dann die Frage so nach dem Motto, wie viele User haben diese Plattform wirklich? Weil eine Sache, die mir schon die ganze Zeit, die uns ja auch immer suspekt vorkam, war diese Zahlen, die Snapchat oder Twitter teilweise reported haben, so von wegen, oh, Snapchat hat immer mehr User weltweit. Ich denke mir so, wer nutzt das denn? Also es passte nicht zu dieser wahrgenommenen Realität als hier im Lande. Ich habe dann immer selber so gesagt, ja, irgendwelche anderen Länder nutzen die Leute Snapchat und so weiter. Das ist gleich bei Twitter, so nach dem Motto, es gibt immer mehr Leute auf Twitter und da fragst du dich aber wer? Ist mein Freundes- und Bekanntenkreis, ist es niemand? Das war immer so ein bisschen shady. Und das Dilemma, was ja dahinter steckt, ist gleich wie bei diesen Telefonanbietern. Wenn du selbst TikTok bist oder Snapchat oder Twitter, dann willst du natürlich deinen Investoren der Welt mal zeigen, hey, guck mal, immer mehr Leute nutzen das und das Geschäft wächst und so weiter und so fort. Und dieses Thema Spam-Accounts oder Bot-Accounts, was so teilweise so offensichtlich ist, so jetzt wie bei mir bei Snapchat und TikTok, ist so ein ganz, ganz komisches Ding in der Mitte. Auf der einen Seite findest du es doof, weil es hilft nichts, es macht kein Content, es ist einfach nur da. Auf der anderen Seite, wenn die Leute sehen, oh, ich habe irgendwie mehr Follower und nicht checken, was für Follower das sind, gibt es natürlich auch ein gutes Gefühl und gibt dir dieses Incentive zu sagen, oh, ich habe mehr Follower geworden, vielleicht sollte ich mehr Content produzieren. Das heißt, es regt so ein bisschen die Leute auch zum Machen an. Für die Investoren ist natürlich auch geil, weil du siehst, boah, geil, immer mehr Nutzer, super geil, Geld reinwerfen, ne, super Erfolgsstory und so weiter. Und die meisten Modelle basieren ja auf Werbung. Bedeutet, Wenn du deinen Werbepartnern sagen kannst, guck mal, dieses Video gucken so viele Leute, damit erreichst du so und so viele Menschen, dann ist das erstmal auf den ersten Blick geil. Smarte Leute würden das dann messen und so weiter und checken, ob das wirklich so ist, aber für viele ist es erstmal geil zu sehen, wow, diese Werbung, die ich da geschaltet habe, wurde von 100.000 Leuten gesehen. Wie viele davon echt waren, oder nicht, ist dann immer so zweitrangig.
Genau, so wie ich das auf YouTube manchmal mitbekommen habe, wenn es dann so transparent um Werbung ging, habe ich auch mitbekommen, dass es da irgendwann mal so einen Switch gab vor 3-4 Jahren gefühlt, wo es dann nicht danach ging, nach Followerzahl, sondern nach Views, wo dann wirklich darum ging, okay, wir gucken, deine Videos haben irgendwie eine Watchtime und solche Sachen kamen auf einmal rein, weil man gemerkt hat, okay, das reine, die reine Followerzahl, das reine, ich klicke mal irgendwas an, hat keinen Mehrwert für mich als Werbenden, deswegen geben wir auf Watchtime, auf keine Ahnung was für viele andere Aspekte. Ja. Nur ich glaube, dass YouTube da fortschrittlicher und schon weiter ist, als wahrscheinlich die Social-Media-Plattformen, die sich eher mit so Text-Content beschäftigen. Ja.
Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, also allein diese Umstellung von, es geht nicht mehr der Klick, sondern wirklich der Konsum, ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Aber auch YouTube hat diesen internen Konflikt zwischen, klar, schmeißen wir jetzt diese ganzen Bots raus und machen wir es halt schwer für die überhaupt irgendwie diese Plattform, weiß nicht, zu nutzen. Aber wir müssen ja auch Zahlen reporten und das ist halt geil, wenn man sagen kann, die Zahlen wachsen in der Hinsicht. Und unsere Werbepartner, denen wollen wir natürlich auch zeigen, dass es viele sind und viele Watchtime und ein Bot kann ja auch Watchtime produzieren. Also du kannst, ne? Und das heißt, du hast halt einfach diesen, so vom Design her diesen Konflikt, dass du immer so dazwischen stehst, zwischen den Stühlen, zwischen, okay, ich mache eine Plattform, die halt möglichst echt ist, in Anführungszeichen, oder eine, die halt
Quality
geil immer weiter wächst und wenn es halt Wachstum
durch
Bots ist, dann ist das vielleicht auch zum gewissen Grad okay. Und wenn wir 100 rauspicken und sagen, 5% davon sind Bots, dann reicht das doch als statistischer Nachweis, oder? So.
Und, oder Elon? Ja, das ist spannend, weil während du gerade kurz was trinkst, dachte ich gerade, du hast gesagt, womit kann man es vergleichen? Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, aber für mich kam als erstes in den Kopf, also erstens hatten wir vor 3-4 Jahren das mal so im Deutschrap so ein bisschen, als Modus Mio-Playlist rauskam und dann gab's da Seruel, Melo, Mero, Schmerodero und so weiter und so fort. Und man dachte sich, okay, die kennt keine Sau. Auf einmal haben die 1 Million Klicks in einer Nacht und du denkst so, das kann organisch nicht sein.
Ja,
und
dann gibt's
auf einmal geklickt. Genau. Und dann gibt's auf einmal, ne, jetzt unabhängig von der Qualität der Musik, so, ne, ich fand da manche Sachen auch ganz nett. Aber dann gab es auch dann irgendwann diesen Hacker, der hat dann, das war ja so ein bisschen so ein Meme, ich weiß gar nicht, wie der hieß, dann war irgendwie so cool, Savage und so, haben dann alle so quasi ein bisschen von und mit dem geredet und dann war so, okay, klar, da ist jemand, der bewusst quasi von Deutschrappern angefragt wird, um die in die Playlist von Spotify zu ballern, weil die halt einfach manipulierbar sind im Sinne von, es gibt klare Regeln, wenn du diese Regeln triffst, dann bist du halt drin, so. Und, da habe ich mal so ein bisschen mir das mehr angelesen, so dass es halt verschiedene Bot-Typen gibt. Ne? Wie du gesagt hast, es gibt den reinen Klick, der kostet dann vielleicht, sag ich mal, pro Bot 50 Cent. Also jetzt weniger wahrscheinlich, aber ne, so ganz grob mal gesagt. Ne, dann gibt es den, der das Lied auch irgendwie anhört bis zum Ende. Der ist ein bisschen teurer. Dann gibt es den, der dann aber verschiedene Namen nutzt. Der ist dann noch mal teurer, verschiedene IPs. Der noch mehr. Also du kannst, je komplexer der Bot, desto teurer wird es dann quasi. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil du gesagt hast, ne, für die Investoren ist es eigentlich ganz geil. Und zwei Sachen dazu. Einmal könnte man ja vielleicht sprechen von so einer Nutzerinflation, weil du quasi aus dem Nichts schaffst du Nutzer, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, irgendwann, theoretisch, wenn das immer weitergehen würde, hast du auf einmal mehr Nutzer, als es Menschen auf der Welt gibt. Und das funktioniert nicht einfach, aber theoretisch kann es dahin quasi gehen. Wohin du sagst, okay, dann schaffen wir halt nur noch Quantität, nur noch mehr Klicks, mehr alles und so. Aber du verlierst wahrscheinlich an Qualität, weil die immer weiter verloren geht, weil der einzelne Nutzer, der einzelne Klick wird weniger wert, weil es einfach mehr gibt. So. Und der zweite Punkt ist mir entfallen. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall dachte ich gerade so ein bisschen an so eine Nutzerinflation, die ja auch keinem dann so richtig, also von qualitativem Nutzen quasi ist. Das ist dann einfach so ein Blenden der Investoren, aber an irgendeinem Punkt wird ja dann rauskommen, okay, aber irgendwie interagieren die Leute nicht miteinander und irgendwie. Ja.
Aber wenn du das, also wenn du jetzt mal so diese Landkarte zeichnest und du zeichnest so diese verschiedenen Charaktere ein, jetzt nehmen wir mal Spotify als Beispiel. Bei Spotify hast du den Künstler, du hast die Hörenden, du hast die dafür zahlen und du hast die Werbetreibenden, für die eben nicht dafür zahlen. Das ist eben bei Spotify immer noch ein großer Batzen und das ist eigentlich der Teil, auf den ich hinaus will. Weil ich gehe hin und sage, ich will Wilma Quatschen jetzt promoten auf Spotify. So, also sagen wir geben jetzt Spotify 100 Euro im Monat und die sollen halt uns immer zwischen den Liedern irgendwie so platzieren und unseren Podcast promoten. Mhm. So. Was wir natürlich wollen, ist, möglichst viele Leute dann auch auf unser Podcast klicken. Das heißt, was wir messen werden, ist, wie viele Leute haben es gehört, wie viele Leute haben da auf unser Podcast geklickt, wie viele Leute haben unser Podcast vielleicht gehört. So.
Und die Followerzahl, steigen die vielleicht auch, ne? Bleiben die Leute so, so, ne? Haben die auch noch mehr quasi gemacht. So.
Mhm. Und das heißt, diese Nutzerinflation, wenn ich jetzt Spotify wäre, dann habe ich dann, je mehr Nutzer, desto mehr kann ich den Wilma-Leuten sagen, hey, guck mal, ihr habt 500 Euro bezahlt, wir haben euch dafür 500 neue Hörer gebracht. So, aber was für Hörer das sind, ob das Bots waren oder nicht und so weiter, das ist zu einem gewissen Grad wirst du es nicht nachvollziehen können. Also das ist halt immer so eine Unbekannte drin, das, wo du nicht weißt, so, wie viele davon sind echt, wie viele davon sind nicht echt. Und jetzt für Spotify ist es eigentlich ja, wie soll ich sagen, denen ist nur wichtig, dass möglichst viele Werbetreibende sagen, ich gebe hier Budget. Wenn du aber die Werbetreibende davon quasi damit glücklich machen kannst, dass irgendwelche Bots den Scheiß geklickt haben und das Werbebudget aufgebraucht haben und diese Bots vielleicht auch weitergeklickt haben und was weiß ich, dann ist erstmal der Werbetreibende zu einem gewissen Grad happy und diese Unbekannte wird er wahrscheinlich nie auflösen können. Das heißt, jetzt mal, es gibt keinen Beweis dafür, aber ich glaube, so, du kannst so eine gewisse Inflation kannst du dort durchbringen, ohne dass irgendwem auffällt. Weil niemand, also wenn du jetzt sagst, 2% im Jahr kannst du da irgendwie durchsneaken, indem du eigene Bots kreierst oder einfach die Bot-Kreation nicht stoppst. Das ist indirekt eben das Nicht-Eingreifen. Und ich glaube, so eine gewisse realistische Zahl kann da drum schwirren und es wird keiner Sau auffallen.
Niemand. Absolut.
So, und solange eben wie Werbetreibende nicht sagen, hey Leute, kriegt mal einen Scheiß zusammen, ihr besteht nur aus Bots und immer weiter quasi Werbebudget auf die Plattform bringen, hast du auch nicht so wirklich den Anreiz, um zu sagen, ich verstärke jetzt das Anti-Bot-Team und knall da noch ein paar Ingenieure rein, damit die das hinkriegen, das in den Griff zu kriegen. Warum sollst du es tun?
Genau. Ja? Und damit du es nicht sagen musst und ich der Verschwörungs- quasi Ideologe werde, könnte man ja auch sagen, naja gut, Unternehmen XY will mal quatschen, gib mir jetzt 5.000 Euro, damit ich gut platziert werde in irgendetwas. Gut, dann nehme ich 1.000 Euro davon, steck die in irgendwelche, bezahl damit Bots, die dem Kunden, will mal quatschen, das Gefühl geben, als wäre genau der Auftrag eingegangen und 4.000 Euro sind für mich. So, ne? Also du könntest ja quasi, ne, also ja, das wäre jetzt natürlich, ne, harter Betrug und so weiter und so fort, aber wie du sagst, in einem kleinen Rahmen ist das gut möglich und auf eine, sag ich mal, wahrscheinlich legale, nur moralisch schwierige Frage, wäre es dann eben, wie du gesagt hast, wenn man einfach sagt, okay, wir unterbinden einfach das Neukreieren von anderen Leuten, weil es gibt immer irgendwelche Leute, selbst irgendwelche Mikroinfluencer, die halt dann sagen, ja, ganz ehrlich, irgendwie 1.000 Follower kosten irgendwie 100 Euro, dafür kriege ich dann ab 1.000 Follower kriege ich vielleicht schon mal Anfragen von Oceans Apart, whatever, Influencer, Marke, Shit, XY, so ungefähr, ja. Und dann kriege ich Produkte geschenkt und ich habe 100 Euro für Follower ausgegeben. Ja, easy, kein Problem. Und irgendwelche unseriöse Scheiße kriegst du eh zugeschickt und dann kannst du wachsen, weil dann sagen andere, oh, guck mal, der hat doch schon eine Ocho-Part-Werbung gemacht. Hier, ich bin ein Werber. So, ne? Und so einfach ist der Einstieg.
Ja, oder auch für das, was du beschrieben hast, ne? Künstler auf Spotify, der sein neues Album rausgebracht hat, wenn er eben einfach durch diese 100.000 Bot-Klicks dadurch aber in irgendeiner Playlist landet und dann organisch dann quasi gehört wird, dann ist es eben der Preis, den du zahlst, um quasi ins Game reinzukommen. Das ist so dein Einstiegsgeld quasi. Auch, also das ist sogar nachvollziehbar, wieso Leute das machen. Ja. Ne? Und
klar.
Und ich glaube, dass das Kernproblem ist einfach, dass wenn du jetzt ein Unternehmen bist und sagst, ich will irgendwie online werben, dann hast du halt die Wahl zwischen Google und Facebook. Klar, du kannst natürlich auch auf Twitch.
Hatten wir ja auch.
Genau.
Genau, das haben wir uns ja überlegt.
Aber und du kannst natürlich, gibt's noch Nischen. Du kannst sagen, ich mache ein bisschen Influencer-Marketing, du kannst sagen, ich mache auf Snapchat-Marketing, ich mache Twitter-Marketing. Aber
ich hänge Plakate auf.
Ja, aber genau, in dieser Sphäre Internet ist es entweder irgendein Google-Produkt. Mit YouTube gehört ja auch zu Google oder Google Suchmaschinenwerbung oder halt eben Instagram, Facebook.
Und also irgendein Metaprodukt.
Oder halt mittlerweile TikTok. Aber das heißt, der Markt ist groß. Das heißt, die Plattformen gucken sich gegenseitig in die Augen, denken sich so, ja gut, wenn die jetzt nicht einlaufen, wie soll man die Follower machen? Warum soll wie? Also, solange, also warum, und das ist ja so ein bisschen Spieltheorie, nach dem Motto, wenn keiner irgendwie den ersten Schritt in diese Richtung macht, dann gibt es keinen Incentive für die anderen nachzuziehen, weil es gibt keinen Konkurrenzdruck. Also, solange eben der Markt so ein bisschen klein gehalten wurde, im Sinne von, es gibt weniger Anbieter und die sich so ein bisschen in die Augen schauen und sich denken, wir verstehen uns, alles klar, ja, wird sich daran wahrscheinlich auch nicht so viel ändern. Also, weil es keinen Anreiz gibt.
Ja, ist ganz spannend, ne? Weil, genau, und das Witzige ist, es fühlt sich ja erstmal in diesem Konstrukt für eigentlich fast jeden in dieser Gleichung für eine Win, wie eine Win-Situation aus. Es gibt ja erstmal keinen Verlierer eigentlich, so, ne? Das hat dem Motto, die Investoren werden erstmal glücklich, die Firma ist erstmal glücklich, der Kunde ist glücklich, der Künstler ist glücklich, alle sind eigentlich happy, so, ne? Der Hörer im Zweifel entdeckt wen Neues und denkt sich, oh cool, ich bin Teil von einer, ich hab den neu entdeckt, der wird gerade riesengroß, ich bin Teil davon, ich bin voll in und so. Also irgendwie kriegt jeder ein gutes Gefühl von der Nummer. Und wahrscheinlich entsteht der Schaden erst irgendwie langfristig in irgendeiner Form, weil, nur ganz kurzer Gedanke, spinnt man das weiter, sind wir da, wo wir schon mal bei Tape 120 waren, dass du irgendwann Twitter oder irgendein Social Network hast, wo irgendwann nur noch Bots miteinander interagieren, so im Worst Case. Das heißt, dann ist da gar nichts Reales mehr, sondern eigentlich nur noch irgendwelche Bots, die dann irgendwas hochvoten und die irgendwie die Meinung machen und man selber wirkt gar nicht mehr mit.
Aber ich glaube, was jetzt der kurzfristige Effekt sein wird, du hast es ja eigentlich schön gesagt, das ist eine Art Bot-Inflation, also eine Nutzerinflation. Die Basis wird einfach höher gesetzt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie zum Zeitpunkt X mit 1000 Followern auf Instagram schon ready warst, um eben mit Oceans Apart irgendwie anders Werbedeal zu machen, dann bist du es jetzt erst ab 10.000, weil die Leute sich denken werden, also die meisten Werber denken sich halt dann irgendwann, 1.000 ist halt wirklich nichts. Also wird es dann 10.000, irgendwann wird es 100.000, irgendwann 1 Million. So. Und das gleiche gilt für Klicks. Wenn du die Spotify-Playlist bekommst, dann genügt vielleicht 100.000, im nächsten 500.000. Also die Zahlen gehen einfach nur höher. Das heißt, man hat einfach größere Zahlen, aber die Interaktion mit echten Menschen und die da am Ende wirklich was kaufen, die wird dann an der Stelle ja nicht wachsen, weil Bots werden ja nicht am Ende deine T-Shirts kaufen. So, das heißt, die Zahlen gehen einfach hoch, also die Anfangszahlen und der Funnel, also dieses Verhältnis von wie viele gucken es am Anfang und wie viele kaufen, wird halt immer geringer so. Ne? Aber unterm Strich, ja.
Man könnte hart sagen, um jetzt noch einen Verlierer in der Gleichung zu suchen, gerade wenn wir bei Spotify-Dings sind, so die real sein wollen. Also die halt sagen, nein, ich spiele dieses Spiel nicht mit, ich mache selber bewusst nichts dafür und bleibe quasi das. Die können dann gar nicht mehr auftauchen, weil sie diesen Anfangswert quasi nicht erreichen, sodass dann entweder vielleicht andere für sie das, weil ich kann ja auch Bots für Kool Savas kaufen, sag ich mal. Der hat sich damals darüber aufgeregt, deswegen erinnere ich mich da immer dran. Um dann da irgendwie reinzukommen. Und ohne, dass er das vielleicht sogar weiß, also wir könnten ja zum Beispiel auch, also irgendwer könnte uns ja auch Bots kaufen, auf einmal kriegen wir ganz viele Follower und wir können uns nicht mehr dagegen wehren, witzigerweise. Also wir könnten dann alle händisch irgendwie blocken und so, aber du kannst ja auch quasi andere so Bot attackieren, dass du dann sagst, hier, ich kaufe dir jetzt 100.000 Follower und dann sage ich, haha, guck mal, du hast dir Bots gekauft, genau, und dann ist so, wie soll ich jetzt erklären, dass ich das nicht war? So, ne? Das heißt, es ist irgendwie ein ganz schön dreckiges Spiel, dann in klein, also je nachdem, wie du es dir halt quasi zusammenbaust.
Ja. Und das Problem ist aber auch unterm Strich, irgendwie hoffen alle auf den nächst Dümmeren. Also als Investor hoffst du, auch wenn es dir bewusst ist, denkst du dir, vielleicht finde ich jemanden, der mir dann aber die Anteile zu einem höheren Preis abnimmt und der checkt es vielleicht nicht. So. Als Spotify denkst du dir, ich hoffe einfach, dass der nächste Werbetreiberin vielleicht auch einfach nicht so smart ist oder es nicht checkt. Also hoffst du immer auf irgendwen, der so ein bisschen eben gleich oder gleich dumm oder dümmer ist, um dieses ganze Spiel am Laufen zu halten. Aber ich glaube halt, das ist jetzt so ein bisschen die einfach, weiß ich nicht, also ich glaube, dass das jetzt einfach erst überhaupt ein Thema wird, weil die Zahlen halt auch immer größer werden und man sich irgendwie denkt so, ja gut, irgendwann ist halt auch genug. Also kann Facebook irgendwann 3 Milliarden plus, also wer soll das noch sein, ne? Also wenn China eben nicht macht, nicht mitmacht und Indien vielleicht auch nicht so richtig, wer sind diese Menschen denn überhaupt? Woher sollen die kommen? Ja. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen offensichtlicher und wenn eben Snapchat und TikTok jetzt eben diese ganzen Bots zulassen und die Accounts von Leuten sperren, irgendwann entwickelt man so einen Sinn dafür. Dann siehst du einen Account und denkst dir, ach, das ist ein Bot, weil du irgendwie so diese Merkmale erkennst.
Hundertprozentig, ja.
Daher.
Siehst du ja auch an ganz vielen Reposts, gibt ja ganz viele Repost-Accounts, ne? Wir haben schon über diese Nachrichtenportal-Accounts gesprochen, die dann erstmal so wirken wie ein realer Account und heißt dann aber irgendwie Nachrichten247.de und du denkst dir, okay, und aber es ist echt crazy, in welchem Ausmaß es das dann irgendwie schon so vielleicht gibt. Ja. Ja, aber genau, ich bin mal gespannt, ob das wieder nur so ein Ding ist, was in unserer kleinen Blase irgendwie jetzt bewusster wird, weil, wenn ich jetzt überlege, die wenigsten beschäftigen sich ja wirklich intensiv dann eben mit dem Nutzerzahlen. Und die meisten, also ich würde sagen, der Großteil der Leute nutzt ja Facebook einfach nur für, ich swipe ein bisschen durch eine Timeline und guck mal so ein bisschen darum, was da passiert. Und ich frage mich, ob das in deren Kosmos überhaupt existiert. Und dann ist eben auch die Frage, wie attraktiv werden dann diese Werbeanzeigen noch bei denen, wenn quasi, eigentlich bleibt die wichtig. Also eigentlich, gerade wenn du in diese alltäglichen Accounts gezielte Werbung reinschießt, gerade jetzt von NRW-Wahlen und so weiter und so fort, und die dann vielleicht durch Bots ein bisschen hochklickst, dass sie halt dann irgendwie ein bisschen seriöser wirken, weil, ne, was gucken die Leute, wie bei so TripAdvisor-Bewertungen von Urlaubsorten, guckst du so, oder hier, ne, Sternebewertungen von Restaurants, der hat nur 2 Bewertungen, 1 3-Sterne, 1 5-Sterne, ich nehme mal lieber was mit 1000 Bewertungen und so, ne, was aber genau dieses Spiel ja quasi fördert, weil du dann sagst, okay, ich gebe dir mit deinem Anfangswert keine Chance, ich nehme das, oder Amazon-Bewertungen, ne, Reviews kaufen, hundertprozentig gleiches Spiel, so, ne. Das heißt, es ist ja was uns im täglichen Leben überall begegnet.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube halt, dass es eine Riesenchance ist eben für jemanden, der sagt, ich bin wie Amazon meinetwegen, aber mein Differenzierungsmerkmal ist eben, die Bewertungen, die hier sind noch echt. Oder ich bin wie YouTube, aber ohne Bots. Oder ich, ne? Und das ist halt super schwierig, da irgendwie trotzdem Fuß zu fassen, weil du musst als Produkt besser sein als YouTube und die Bots wegkillen. Und ich glaube, das ist halt eine harte Challenge. Aber es ist, glaube ich, derjenige, der es schafft, eben das Bot-Problem in den Griff zu kriegen und eben ein besseres Produkt zu machen als TikTok, als YouTube. Ich glaube, das ist die nächste Social-Media-Plattform, die dann wirklich durch die Decke geht. Weil die Leute, ich glaube, irgendwann bist du es einfach leid. Du hast einfach keinen Bock auf irgendwelche Spam-Shit, auf irgendwelche, hi, hast du Bock zu chatten, irgendwelche Nachrichten, wo du sofort siehst, ey, yo, wie viel Euro wohin überweisen. Das nervt. Das sind einfach diese Mini-Nerv-Momente. Und auch bei Amazon. Du willst einfach nicht jede Review anzweifeln müssen, weil du dir denkst, oh, irgendwie sieht das gekauft aus. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht das. Das macht dann einfach keinen Bock. Das sind wie Cookie-Banner. Das nervt dich so bei jeden Tag ein bisschen. Aber du wärst froh, wenn das Problem gelöst wäre.
Ja, um von diesem Bot-Problem so ein bisschen wegzukommen, aber was trotzdem noch zum Thema passt, hast du dich schon mit Mastodon beschäftigt?
Nein.
Das ist das neue Twitter. Das ist quasi damals, Facebook kauft WhatsApp. Hey Leute, ich bin jetzt bei Threema, Max Pelzer 2011, Facebook-Account-Nachricht. Mastodon ist jetzt wohl ist so ein bisschen decentralized Twitter-Ansatz. Irgendwie nur ganz, ich habe mich null damit beschäftigt, nur was ich mitbekommen habe. Irgendwie, du hast quasi alles on device, also du hast irgendwie auf deinem Device wie so kleine Server und kannst dann selber deinen eigenen Server hosten, kannst dann deine Leute einladen, hast dann quasi erstellst dein eigenes kleines Social Network so ein bisschen, was ja in die Richtung gehen würde. So nach dem Motto, okay, ich weiß, jedes Gerät, das ich einlade, ist erstmal ein realer Nutzer mit dem kann ich dann mein eigenes Netzwerk aufbauen, vielleicht kann man diese Blasen noch verbinden und so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das gerade so das, wo, ne, so nach dem Motto, Elon Musk kauft Twitter oder eben auch nicht, okay, Leute, ich check mal Mastodon ab. Mal gucken, was da geht. Ich habe aber selber noch keine Ahnung.
Hör zum ersten Mal davon tatsächlich. Also
interessant. Das wundert mich. Das ist spannend. Müssen wir mal nach dem Podcast mal kurz reingucken.
Die letzten Wochen waren für mich auch nochmal so sehr, sehr interessant im Hinblick auf darauf, was ich glaube, was durch diese dezentralen Apps überhaupt wirklich gehen wird. Dieser Hype ist ja gerade so ein bisschen dann auch. Das appt ja so ein bisschen ab. Und aber das ist ein anderes Thema. Deswegen gucke ich mir die meisten Apps in der Hinsicht gar nicht erst an, weil ich mir denke, nein.
Ja. Das ist halt das Klassische, wie immer bei sowas. Du hast eine neue Technologie wie Virtual Reality und so. Und wir haben es ja genauso. Ne? Und dann redet man darüber, weil man es irgendwie spannend findet. Und dann spinnt man so ein bisschen rum. Und dann denkt man so, okay, gucken wir in 5 Jahren nochmal drauf und gucken, was von unseren Visionen oder Ideen irgendwie wirklich passiert sind, so, ne? Und Virtual Reality zeigt uns eigentlich sehr konkret. Wir hatten in den 80ern irgendwie das Game Gear, den Virtual Boy von Nintendo. Der war schon scheiße. Aber die Leute haben geträumt. Jetzt irgendwie 30 Jahre später, Oculus, bla, 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 ist okay. Aber auch da, ne, die Träume sind größer als das, was geht. Und ne, gucken wir in 20 Jahren nochmal oder in 10 Jahren nochmal drauf. Und vielleicht sind wir dann wirklich da, wo uns Wall-E sieht, schön in Raumschiffen dick werdend und glücklich sein. Mal gucken, ob das dann so ist.
Kennst du, ganz kurz, kennst du Dolly? Also, so wie Dali? Aber.
Achso, ich dachte wegen der Puppe. Ich dachte, wir sind jetzt wieder in der Schiene.
Nimm Wall-E mit D vorne. Das ist so ein Projekt, was was irgendwie jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, rauskam. Das Ding kann Folgendes: Du gibst als Input irgendeinen Satz und es kreiert Bilder basierend auf diesem Satz. Aber wirklich detailreiche, interessante Interpretation von Sätzen. Mhm. Also kannst du zum Beispiel sagen, zeig mir ein Raumschiff, was von einem Affen gesteuert wird. Oder siehst du quasi ein Bild von einem Affen in so einem Cockpit von einem Raumschiff durchs Universum fliegt.
Ist das, weil es die Tags quasi nutzt und dann Google Bilder rescannt und das mashed und dann so ein bisschen das zusammen daraus baut? So? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, es ist so, vom Grundsatz ist es so, ich habe mir alle Bilder dieser Welt angeguckt, die irgendwie im Internet verfügbar sind, hab gelernt, was Inhalt dieser Bilder ist und kann jetzt quasi auf Basis von einem Textsatz mir selber Elemente aus diesen Bildern zusammensuchen und diese in einem komplett neuen Bild zusammenstellen, was es vorher nicht gab. Ja, und das ist super cool, weil ich muss dir nachher mal ein paar Bilder zeigen, weil es einfach interessant ist, wie man würde sagen, kreativ ist es ja eigentlich nicht, aber doch irgendwie nah an dem, was wir jetzt Kreativität bezeichnen, irgendwie dann da ist. Und ich würde es immer wieder überraschend, wie du gerade gesagt hast, es gibt so Momente, da ist der Hype einfach brutal und dann stellt man sich so eine tolle Welt vor, da kommt gar nichts. Und manchmal gibt es auch so Dinge, die einen total überraschen und dann sieht man dieses Dolly-Projekt und denkt sich, wow, das ist echt cool. Ich wusste nicht, dass das geht, aber es beeindruckt mich tatsächlich und es ist einfach da.
Ja, geil. Ja, ich glaube, ich kenne das nur, ich habe es mal irgendwo bei irgendeiner Quizshow oder so gesehen, wo quasi 2 Bilder gemerged wurden und dabei neu erfunden wurden. Also nicht so nach dem Motto, ich kopiere die schlecht ineinander, sondern du hast dann irgendwie diese zerlaufenden Uhren von Dali, glaube ich, und du hast von 100 Wasser irgendwelche geometrischen Figuren, sag ich mal. Und das halt, und diese Stile quasi kombiniert und dadurch dann diese Uhr quasi in dem Unterwasserstil so ein bisschen, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, dass quasi nicht einfach nur stupide das eine ins andere gesteckt wird, sondern da schon irgendwie so eine Art kreative AI vielleicht hintersteckt, ne? Das ist die Frage, was nennen wir Kreativität, was nennen wir Kunst, da habe ich mit meinem LK letztens drüber gesprochen, ne, wenn es um Medienbildung geht, so, wann fangen wir an, Dinge Kunst zu nennen? Ist jetzt der TikTok-Tanz eigentlich schon eine Art der Kunst? So? Oder wenn Leute so Speed-Drawing machen, keine Ahnung was, und so, sind das nicht eigentlich neue Künste? Oder sagen wir, nee, wir schützen uns diesen Begriff der Kunst davor und wir bleiben bei den analogen Kunstsachen oder keine Ahnung, was glaube ich nicht sinnvoll wäre. Und dann können wir irgendwann sagen, ne, haben wir nicht diesen Dolly dann, von dem du erzählt hast, ist das nicht einer unserer ersten digitalen KI-Künstler? Künstler? Ich kann es nicht kombinieren, scheiße. A-Artist?
Oh,
A-Artist. Irgendwie sowas, da ist was. Ich spüre es. Irgendwas sagt mein Sprachgefühl, irgendwas passiert da. so, ne? Und warum sollten wir das nicht so nennen? So, warum sollte der Begriff dann Menschen vorbehalten sein? Oder können wir nicht Dinge auch Kunst nennen, die einfach zufällig entstehen? So, egal. Auf jeden Fall finde ich das ganz spannend. Da mal zu gucken, musst du mir gleich mit zeigen.
Zeige ich dir, aber um den ultimativen Switch zu machen zu einem anderen Thema, worauf ich mich ja auch vorbereiten sollte, was definitiv nicht viel mit Kunst zu tun hat. Man könnte drüber streiten. Peut-être, vielleicht auch nicht. Gestern hat ja irgendwas, sagen wir, Kunst, also es sollte Kunst sein, es ist Kunst. Es hat was Künstlerisches, Kunstvolles stattgefunden. Was ist das?
Genau. Das sind meine EF-Klausuren. Die wurden gestern künstlerisch korrigiert.
Also ich dachte, wir reden über immer, den Eurovision Song Contest.
Ich weiß, tun wir. Und wie immer suche ich mir quasi ein Event im Jahr, das mich motiviert zu korrigieren.
Ah, okay.
Und das war der ESC. Nein, genau, gestern war mein Korrekturtag und ich habe dann irgendwie so um 2 angefangen und war dann auch nachts um 1 fertig ungefähr. Und erst war ich so, oh, ich habe mich voll schlecht motivieren können. Und dann dachte ich mir so, ach komm, guckst das Frankfurt-Spiel noch und habe dann quasi den ESC angefangen zu gucken. Und sonst war es immer so, ich habe den mal jedes Jahr, verfolge ich das so ein bisschen, aber oft ist es so früher so gewesen, dann schaltest du am Ende ein und denkst dir so, ah, okay, ich guck mir die Punktfrage ab, fang mal aber an, guckst dann so diesen Schnelldurchlauf und denkst dir, ach du Jemine, das ist ja nur Trash. Also für mein Gefühl so, ne? Und dieses Mal habe ich den quasi von Anfang an quasi so eine Chance gegeben und es war richtig witzig. Also es war ein richtig gutes Fernseherlebnis quasi nebenbei, weil ich glaube, also was ich so, und ich habe dann so zwischendurch nach jeder Klausur mal so ein bisschen in Twitter reingeguckt, mal so ein bisschen mit anderen Leuten geschrieben und mal so gecheckt, ne, wie ist so deren Meinung, und das war schon irgendwie ganz nett, weil das so ein kleines Event war, wie dann so ein Super Bowl, wo dann mal kurz die Welt stillsteht. wo es so viele verschiedene Momente gibt. Und ich glaube, dass dieser ESC tatsächlich mal einer war, wo sich relativ viele Leute einig waren, dass es erstaunlich wenig Super Trash gab, sondern dass irgendwie alles ziemlich okay war. Mhm. Und das war auch mein Eindruck. Ich habe dir dann nachts um 2, glaube ich, geschrieben, wir müssen morgen über den ESC reden. Es gibt einen Skandal. Mhm. Und zwar gibt es keinen richtigen Skandal im Sinne von Nipplegate, hier Dings, Justin Timberlake und die Frau.
Man weiß es einfach nicht mehr.
Ich komme nicht drauf. Das war nicht Alicia Keys. Egal. Auf jeden Fall hat Norwegen nicht keine so gute Platzierung, wie sie verdient haben. Mhm. Also witzig war, also pass auf. Mein persönlicher Favorit es gibt ja 25 Künstlerinnen oder Künstler, die dann irgendwas zeigen. Und ich habe mir zugemutet, die ersten 8 zu ranken, weil ich dachte, die sind auch objektiv einfach die geilsten Songs. Und das ist doch jedem klar, dass das die ersten 8 Lieder sein müssen.
Klar.
Und dann ist das immer so zweigeteilt. Mittlerweile ändert sich immer dieses Voting-System. Der erste Block sind erstmal alle Jury-Votings von allen Ländern. Damit wird die Hälfte der Punkte vergeben. Da ist so dieses klassische 12 Points to Germany. Yeah. und so. Und danach ist Cut. Und dann die andere Hälfte der Punkte sind quasi von allen Publikums-Votings. Mhm. Das heißt, da wird noch mal die Gesamtzahl der Punkte noch mal verteilt. Und bei den Jury-Votings war so irgendwie Griechenland, glaube ich, ziemlich gut, Schweden ziemlich gut. Für mich, also als absoluten Musiklaien auch, einfach irgendwie nichts sagende, unbedeutende Lieder. Also es klingt so hart, ne? Aber das meine ich gar nicht so. Also für mich subjektiv einfach, wo ich dachte, ja, keine Ahnung mehr, was das für ein Lied war. Und so Hits, wie zum Beispiel das Lied von der Ukraine und von Norwegen, waren nicht so gut dabei. Ukraine noch einigermaßen dabei, aber Norwegen ganz schön abgeschlagen.
Warte mal, jetzt mal ganz kurz. Man hat ja, also ich dachte im Vorfeld, okay, es ist eher so ein politisches Ding dieses Mal. Ukraine kriegt einfach alle Punkte und einfach um Statement zu setzen. Aber das war nicht der Fall, tatsächlich.
Genau, dachte ich auch. Aber das kam jetzt dann quasi. Also die Jury war da relativ, man könnte sagen, objektiv oder neutral. Also
die haben das versucht zu trennen zwischen, was in der Ukraine passiert und
Es wirkt zumindest so. Okay. Oder, wie gesagt, wenn man sich alle Lieder anhört, finde ich persönlich, dass es auch eines der besten Lieder ist. Klar kann man sich darüber streiten, ob es das Beste ist oder keine Ahnung. Aber ich finde es einfach eine coole Mischung aus traditionellem, mit dieser witzigen Pfeife, du hast eine coole Show gehabt mit lustigen Leuten irgendwie, hast einen coolen Rap-Oldschool-Part irgendwie dabei. Ja. Also hast irgendwie eigentlich das, was so einen guten ESC-Hit irgendwie ausmacht. Irgendwie ein bisschen weird, bisschen gut, bisschen Tradition, bisschen alles so. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, also selbst ohne ganzen Politikum, die müssen das krass rocken. Mhm. Und dann waren die ganz schön abgeschlagen, aber haben halt dann von den Publikumsleuten, haben die dann irgendwie 400 Punkte gekriegt, dem Nichts, und haben damit den ersten Platz gemacht, und das war dann super safe. Das heißt, man könnte sagen, das Publikum war entweder so schlau, gute Musik zu erkennen, wie das zu der Jury, oder da hat halt dieser politische Faktor hart gewirkt, und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem tatsächlich. Also, weil wie gesagt, ich glaube, es wäre sehr, sehr unfair zu sagen, dass das jetzt ein Sieg ist, der so ein Mitleidssieg, weil dafür war das Lied und so einfach zu gut. So. Also, das so, ich glaube. Ja, das wäre irgendwie unfair. Mhm. Und das Gute ist, da hat auch Norwegen dann hart gepunktet. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr unterschiedliche Meinungen zu der Jury anscheinend hatte und die Jury irgendwie ganz komisch war. Vor allem, dann gab es so ein, von Spanien, im Prinzip waren die einfach nur sehr wenig bekleidet und haben da viel Show gemacht. Und dann war so, davon lasst ihr euch blenden, Jury? Das votet ihr auf Platz 3? Ich habe mehr von euch erwartet. So. Und dann war man so, wurde man mal kurz so zum Musikkritiker für einen Abend, obwohl man natürlich gar keinen Schimmer hat. Aber trotzdem ist klar, ich konnte dann bis 3:30 nachts nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit diesen geilen norwegischen Ohrwurm hatte und zu viel Cola getrunken habe fürs Korrigieren, sind wir ehrlich. Und deswegen hatte ich eine harte Nacht. Und deswegen war es ein ganz guter Abend. Aber tatsächlich, ich habe ja immer so eine Playlist, wo ich immer alle Lieder, die ich gerne mag, irgendwie reinpacke, wo mittlerweile irgendwie 450 Lieder drin sind. Da habe ich den ukrainischen Song und Norwegen reingepackt. Und das hätte ich sonst bis jetzt niemals nach einem ESC, hätte ich mir Lieder auf meine Playlist gepackt. Aber die finde ich wirklich ganz cool. Ja, das fand ich ganz, ganz, ganz witzig mal.
Lustig. Aber was war jetzt der Skandal? War das einfach nur darin, dass die Jury so ganz komisch
dass Norwegen zu wenig Punkte bekommen hat, weil es einfach der beste Song ist. Es ist einfach Rotkäppchen neu interpretiert. Es geht darum, lieber Wolf, iss doch bitte nicht meine Oma, iss lieber eine Banane. Und dann tanzen wir alle.
Okay.
Genau. Okay. Und ist doch klar. Und wenn man dann den Refrain hat, jam, 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 jam. Also, was gibt's Besseres als das? Allein von diesen Eindrücken ist doch klar, was der Siegerhit sein muss.
Logo, ja, natürlich.
Danke. Okay. Nee, ich mag auch sehr den Reim, also mich hat sehr abgeholt, pass auf. Irgendwie, es geht darum, am Anfang geht es irgendwie darum, so, ne, ich sehe da diesen Wolf und der hat irgendwie Teeth und dann ist irgendwas underneath und ich nenne den Wolf jetzt Keith. Und das ist einfach auch ein toller TH-Reim, der einfach toll ist. Und damit kriegt man mich.
Wie war das vorhin? Das sind die kleinen Dinge, ne?
Ja, das sind die kleinen Dinge, absolut. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner. Ich glaube, mit weniger Cola und weniger, okay, das andere, wenn ich jetzt nicht ESC gucke, ist korrigieren, wäre es wahrscheinlich nicht so ein guter Abend geworden. Aber so war es irgendwie ein richtig witziger. Lustiger Abend. So. Ja. Chiara war währenddessen irgendwie Cocktails trinkt mit ihren Mädels. Das heißt, ich hatte hier schön Bildschirme alle aufgebaut, ESC laut aufgedreht und dabei korrigiert.
Hast du dir, als du 18 warst, jemals vorgestellt, dass das dein Leben mit 30 sein wird?
Wenn du ehrlich bin, bisschen. das habe ich mich heute tatsächlich beim Ochsenfest aufgefragt und ich dann so dachte, Gott, so vor 8 Jahren, als ich bei diesem Ochsenfest irgendwie dann dabei war und dann so da die kleinen Kinder auf dem Kletterfelsen betreut, weil man so, dieser junge Kerl, dieser junge Sportler da, der hilft den Kindern auf diesem Kletterfelsen. Und jetzt ist so dieser schwitzige 30-jährige Mann, der da die kleinen Kinder rumhebt. Und man denkt so, ist das noch okay? Ich weiß nicht. Sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo das ein bisschen merkwürdig ist? I don't know. Ja. Und dann waren meine Leichtathleten nur so süß und meinte so, ja, aber du wirkst ja eher wie ein Kind. Wo ich dachte, ist das nett oder nicht? Ich weiß nicht so genau, aber ich habe hier mehr Spaß als ihr, also seid leise.
Ja.
Das war eher der Moment, wo ich dachte, habe ich mir das so vorgestellt? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ist alles noch wie vor langer Zeit, in einem Land vor unserer Zeit.
Deswegen, Land vor unserer Zeit.
Wie Littlefoot.
Ja. Oh Mann. Aber klingt nach einem echt spaßigen Wochenende, so alles in allem. Bist du durch mit der Korrektur?
Ja. Also mit der EF, aber pass auf.
Ich passe auf, Max macht irgendwas, Max holt Batzen.
Das sind meine 29 LK-Klausuren, oh, cool. Die müssen auch noch korrigiert werden. Das wird meine Aufgabe für Pfingsten? Nee, was ist dieser nächste Feiertag? Christi Himmelfahrt, frohe Leichnam, irgend so einer.
Das habe ich echt ein bisschen unterschätzt, dass so auch auf Feiertage und so zu verzichten, teilweise echt. Ach so. Also Feiertage, wie soll ich sagen, wenn man wirklich so mal den Standard Block an Freizeit nimmt, den man hat, wenn man einfach normal arbeitet irgendwo als Angestellter mit allen Feiertagen dieser Welt in Deutschland plus eben Urlaub und das echt, also arbeitet man überhaupt? Also ich merke jetzt so langsam, so, wir sind jetzt Mitte Mai, ja, ich freue mich auf den September oder auf den August, wenn da auch mal ein bisschen Freizeit kommt irgendwie.
Ja, das fand ich in der Unizeit damals immer so krass. Fürs Sommersemester, nee, warte, wir sind jetzt im Wintersemester noch offiziell.
Ich glaube, Sommersemester hat schon angefangen, oder?
Genau, es ist Sommersemester und da musste man sich immer die richtigen Scheißseminare, da waren sich quasi Dozentinnen und Dozenten und Studierende quasi einig, dass man die Scheißseminare auf den Donnerstag legt, weil der einfach sehr häufig ausfällt. Das heißt, es war einfach so klar, ja, ich wähle mal den ganzen Kack am Donnerstag, ach cool, dann fallen mal 3 Seminare aus, irgendwie relativ häufig jetzt im Sommersemester. Ja. Das war immer ganz, ganz witzig. Ich habe noch eine letzte Sache habe ich noch mitgebracht, die sehr wichtig ist.
Jetzt kürdet.
Auf meiner To-Do-Liste hier. Und zwar, bringst du manchmal Glasmüll weg?
Immer.
Gut. Habt ihr da so Container?
Ja.
Ist bei diesen Containern etwas auffällig? Also, wenn du da zu diesem Container gehst, ne, dann gibt es ja grün, blau, braun und weiß. Ja. Und liegt auf dem Container ab und zu mal was drauf?
Ja, tut es. Wenn Leute dumm sind, dann entweder sind das irgendwelche Tüten oder Deckel oder irgendwas anderes. Deckel. So, ja.
Wir funktionieren einfach wie.
Weil wir normal denken, Menschen sind.
So, weil meine Frage ist jetzt, ich hätte das auch recherchieren können. Ich habe mir das irgendwie vor, glaube ich, 5 Tagen aufgeschrieben und dachte mir so, ich könnte es jetzt recherchieren, wenn ich Bock hätte. Oder ich frage dich das im Podcast und wir reden kurz drüber und schämen uns nachher, weil wir beide wahrscheinlich nicht wissen, was richtig ist. Weil hier in Sylt so diese gut erzogenen Familien, Kleinfamilien, die legen gefühlt sehr viele Deckel auf diesen Container. Und jetzt sind 2 Geister in mir. Der eine Geist, der sagt, naja, es ist ja ein Glasmüllcontainer. Also das Glas wird irgendwie eingeschmolzen wahrscheinlich, weil es geht ja auch kaputt. Das heißt, die werden ja nicht einfach so recycelt, sondern es wird ja wahrscheinlich eingeschmolzen und dann wird da ein neues Glas draus gemacht. Jupp. So ein Deckel ist da ja irgendwie störend, weil wer sammelt die Deckel da raus? Mhm. Ist das so wie dieses klassische gelber Sack? Wenn du an dem Joghurtbecher dieses Abziehding dran lässt, dann wird's eh verbrannt und du musst es beides voneinander klar trennen, weil sonst wird's nicht recycelt so. Das heißt, habe ich jahrelang es nicht verstanden und Deckel draufgelassen und weggeschmissen? Oder ist es dieses, es ist sowieso scheißegal, schmeiß mit Deckel weg, weil es eh jeder macht, das heißt, jede Ladung wird eh gefiltert und die haben gute Systeme, dass das irgendwie gut funktioniert. Und vor dieser Entscheidung stand ich, weil erstmal war ich in dieser Vorverurteilung, wie ich es mache, ist bestimmt richtig, ich schmeiß nur mit Deckel weg, schütze bitte mein eigenes Moralverständnis so, lieber Körper. Und dann denkt man so, Moment, oder bin ich das Problem? Was sind wir? Sind wir das Problem oder die Lösung?
Ich glaube, wir sind die Lösung, weil also ich kann Ihnen, ich habe das weder recherchiert noch weiß ich, wie es wirklich geht, aber ich habe das einfach mal so also aus dem Bauchgefühl heraus einfach gemacht, wie ich es mache. Und der Prozess sieht wie folgt aus. Leute, jetzt passt euch mal kurz an beide Ohren und hört ganz gut zu.
Zettel, Stift raus, bitte.
Also ich habe ein Glas mit Nutella. Das hat ein, das ist ein doofes Beispiel. Ich habe ein Marmeladenglas mit einem so typischen Metalldeckel. Weil Nutella hat diese Plastikdeckel. Ist eigentlich scheißegal. Ja. Aber so also ein Marmeladenglas mit so einem Metalldeckel. So, der steht aus, was weiß ich, Aluminium, was weiß ich denn. So, was mache ich also, wenn das Ding leer ist? Ich mache den Deckel ab und packe den in den gelben Sack. Weil Plastik und Metalle werden ja recycelt. So meine Annahme. Dann nehme ich das Marmeladenglas und da ich ehemals die Spülmaschine nicht voll bekomme, packe ich es einfach mit rein und wasche das dann halt einfach mit. Und dann sammle ich halt eben Glas, weil ich nicht jedes Mal mit einem Glas irgendwie zum Container renne. Und ich finde das einfach ungeil, wenn das irgendwie so, also ohne Deckel dann einfach irgendwo rumsteht.
Exakt.
Im Sommer vor allem und so, wenn es jetzt nicht gerade Marmelade ist oder irgendwas Milchiges oder so, dann eben dann auch. Also wasche ich das einfach, mache das sauber und sammle das in so einer Tüte. Das heißt, was ich dann zum in den Glascontainer werfe, ist einfach sauberes, gewaschenes Glas ohne Deckel. Fertig. Und da dachte ich mir so, das ist heißt, für die am wenigsten Arbeit. Ich habe das Zeug einfach recycelt vorher, da wo es, glaube ich, hingehört, von der Logik her. Und das war's. Aber keine Ahnung,
ob das richtig oder falsch ist. Ich bin das Problem und habe sehr lange sehr viel falsch gemacht.
Weiß ich nicht. Also,
nein, aber
weil du die einfach mit Deckel reingeworfen hast? Oder?
Genau, weil ich hatte halt dieses Ding so, willst du jetzt Wasser verschwenden, um Müll zu waschen? Nein. Also mit Deckel einfach hier in den Korb gesammelt und dann Glasmüll irgendwann gebracht. Also eigentlich genau das gleiche, wie du es gemacht hast. Ne? Wir sammeln bla bla bla. Ja. Nur, dass dieser Zwischenschritt mit, ich schmeiß den Deckel weg, weil der recycelt werden kann, schmeiß ich vorher weg und wasche dann eben aus, damit ich eben nicht siffige Sachen hier im Korb habe, ist halt ein ganz schön smarter Schritt, auf den man auch selber kommen könnte, wenn man mal kurz nachdenkt. Weil ich finde, je mehr man da drüber nachdenkt und jemand es ausspricht, denkt man so, naja, es macht irgendwie keinen Sinn, in den Glascontainer Deckel reinzuwerfen, weil wie soll das funktionieren?
Ich meine aber, am Ende des Tages, die werden ja, also, es wäre ja sehr wünschenswert, wenn alle immer klar trennen würden, aber die werden safe Deckel haben, diesen Glasdeck. So, was heißt, sie werden das Glas nehmen, das auf so ein Rollband legen und dann entweder mit so einem fetten Magneten oder mit so einem Sortiersystem quasi alles Glas von Nicht-Glas irgendwie trennen. Ich glaube, der Prozess ist eh schon da und der findet statt. So, ich glaube, das, was ich zum Beispiel mache, ich weiß nicht, ob das vielleicht so, dann muss dieser Magnet ein bisschen weniger heben oder muss halt dieser Sortierarm irgendwie ein bisschen weniger Deckel rauskehren. Ich weiß nicht, ob
das schützt die Rechte der Roboter.
Ja, ich glaube halt, dass es eh schon, dass da antizipiert wurde, ja, Leute werden es mit Deckel reinwerfen, also müssen wir ein System finden, was Deckel irgendwie rausfiltern kann. So.
Weil es steht ja auch nicht dran. Also es wäre ja auch für Leute wie mich, die dann wirklich Bock hätten, das im Zweifel richtig zu machen, könnte man ja auf diesen Aufkleber, die bei allen Gleisen einfach draufschreiben, bitte vorher alle, bitte nur Glas einwerfen, alles andere vorher entfernen. Ja, ja. Jetzt wäre natürlich der Plot-Twist, wenn das genau draufsteht, aber ich es noch nie gefunden habe.
Ich werde nächstes Mal drauf achten.
Wo ich nämlich auch noch gerade nachdenken musste, sind so Ölflaschen, wo er quasi dieser Plastikeinsatz ist quasi. Das heißt, den friemelt man ja auch, glaube ich, nicht raus. Das heißt, so ein bisschen was hast du ja eh drin. Genau, vielleicht ist das eine Sache, mal zu recherchieren. Nur das war so ein Gedanke, den ich beim Glas schon wegbringen dachte und dachte, machen das einfach. Weißt du, manchmal hat man auch so Sachen.
Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann? Sorry.
Was denn?
Nee. Wenn man eben alles mal nimmt und man schmilzt das komplett ein, Was passiert, wenn man Glas, Metall und Plastik, das sind ja die Hauptkomponenten wahrscheinlich dann, wenn man die alle in so ein Schmelzbecken packt?
Ah, du hast verschiedene Schmelzgrade quasi wahrscheinlich auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wie verhält sich das? Also würde quasi dann, weiß ich nicht, jetzt einfach mal irgendwie ins Blaue rein, würde dann quasi das Plastik nach oben geschwemmt werden? Mm. Die tragen das dann einfach so sauber ab.
Und da gibt es bestimmt eine Sendung mit der Maus-Folge zu.
Sollte es. Ja, aber ich kann mir da vorstellen, dass es vielleicht auch am Ende quasi getrennt wird, wenn es eben schon geschmolzen wurde. I don't know. Oder man sagt, unser Glas hat halt so ein bisschen Metall- und Plastikanteil, weil tut nicht weh, macht keinen Unterschied. Mm. Nennen wir es Grünglas.
Vielleicht ist das vielleicht schön so braun und grün. Weißt, es gibt da manchmal so Sachen, weswegen ich darauf gekommen bin, letzter Satz dazu. Das fällt mir mal auf, wenn man dann in Urlaub fährt mit Leuten, zum Beispiel wenn ich mit DJ Matt oder so in Urlaub fahre, dann gibt es halt, also das fühlt für einen selber ganz komisch an, aber zum Beispiel ich bin jemand, wenn ich aufstehe, dann putze ich mir die Zähne. Also Chiara ist da ganz schlimm. Die kann nichts machen morgens, ohne sich vor die Zähne zu putzen, weil die irgendwie so einen ekligen Geschmack im Mund anscheinend hat, sagt sie immer. Ich muss jetzt nicht dringend sofort als erstes ins Bad rennen, sondern, keine Ahnung, 20 Minuten und dann gehe ich halt Zähne putzen. Mhm. So. Aber es gibt ja auch Leute, was ja auch gar nicht so doof ist, die halt erst frühstücken und sich nach dem Frühstücken die Zähne putzen, damit halt der ganze Mock vom Frühstück quasi wieder weggeputzt wird. Wo ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht habe, außer dass ich im Urlaub Leute treffe, weil man ja so diese Gewohnheiten hat und so denkt, das machen doch alle so.
Ja,
und wenn der Zahnarzt sagt, ja, es passt schon alles, dann überdenkst du ja diese Habits auch nicht. Und deswegen fand ich es ganz, da musste ich einmal dran denken. Oder Leute, die dann auch so, jetzt ist vielleicht bin ich da einfach auch eine Sau. Aber es gibt ja auch Leute, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hörst auch dazu, die halt sich dreimal am Tag im Zweifel die Zähne putzen. Ne? Für mich ist immer morgens und abends. Ich habe nicht morgens, mittags und abends. Also nach so Mittagessen und so, ich habe da nur das Bedürfnis, mir dann die Zähne zu putzen. Und damit fahre ich ja auch ganz gut irgendwie. Das läuft ja irgendwie alles. Aber es ist so spannend, wie man dann unterschiedliche Gewohnheiten hat, die alle ja irgendwie legit sind. Aber
ja.
Deswegen dachte ich beim Glasmüll, ob das da ähnlich ist, dass man das immer so macht und man denkt dann auf einmal, da sind ja Deckel drauf.
Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube halt, jetzt habe ich endlich verstanden, wieso diese ganzen Videos mit, hey Leute, ich mache einen Vlog und nehme euch mal mit durch meinen Tag. Jetzt ergibt alles einen Sinn, weil man kann sich die Habits von allen abgucken und dann am Ende denkt man, boah, ich werde nur erfolgreich in meinem Leben, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, erstmal eine Stunde Journaling mache, dann eine Stunde meditiere, dann eine Stunde ins Gym gehe, dann noch eine Stunde irgendwie ein Frühstück zubereite, das filme und dann irgendwann so gegen 11:30 dann mein Tag startet, dann eine Vorlesung besuche und danach nochmal einen Film cutte und das dann uploade und dann den ganzen Abend YouTube-Videos, Kommentare zu kommentieren. Nur dann wirst du erfolgreich. Ich habe es jetzt verstanden.
Yes, ja. Absolut. Google it. Kausalität, Korrelation. So. Das Ach, schön.
Packen wir's. Gibt es irgendwas, was die Woche ansteht, was spannend ist?
Morgen ist Flossikers Stammtisch. Ich besuche Winnie nach der Schule im Laden. Und dann werde ich mir ein paar Infos besorgen, wie es so läuft. Und die nackte Wahrheit, Troisdorf. Eine Chance für junge Startups oder doch ein Moloch, werde ich dann die Doku-Reihe morgen drehen.
Gut,
Und ansonsten halt die Korrekturen. Das ist halt was immer nervig ist, weil du halt gefühlt jede freie Sekunde in die Korrekturen stecken könntest und das nervt. Oh, und Donnerstag, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, bitte bleiben Sie mediterraner fern. Ich möchte Sie nicht nackt sehen und Sie möchten mich nicht nackt sehen. Donnerstag, ich habe ja donnerstags immer frei und Chiara hat diese Woche auch frei und deswegen haben wir uns den Donnerstag gepackt und lösen endlich mal den Gutschein ein, den ich von meinen Leichtathleten vor 2 Jahren, glaube ich, zum Geburtstag bekommen habe und machen mal schön von 9 bis nachts wieder hier Mediterraner Day.
Geil, klingt richtig entspannt. Nice.
Ich habe gute Comics da.
Sehr gut.
Batman, Hulk, alles, was man braucht.
Good soup. Nice Schmeiße.
Bei dir?
Nichts Besonderes. Ich gehe jeden Tag ins Gym, ich gehe ein bisschen Sonne genießen draußen, ich arbeite von morgens bis abends und dann schlafe ich irgendwann.
Jeden Tag bist du gerade im Gym?
Nee, aber...
Okay.
Ja,
ich dachte schon, ich muss mir so ein Habit abgucken.
Je nachdem, also ich bewege mich auf jeden Fall jeden Tag und wahrscheinlich gehe ich jeden zweiten Tag ins Gym, um halt Muskelkater noch so zu kurieren zwischenzeitlich. Ja.
Voll gut, ich bin gerade dreimal die Woche beim Yoga. Ich stelle bis jetzt noch keine Verbesserung fest, was Beweglichkeit und Co. angeht. Das nervt mich wahnsinnig.
Kennst du den Knee-Over-Toe-Man? Alter, den muss ich mal reinziehen. Der hat seine Knie quasi repariert, obwohl sie komplett Schrott waren. Mit so Special-Übungen. Und der ist auch super gelenkig. Vielleicht musst du einfach ein bisschen Knee-Over-Toe-Man.
Ja, mein rechtes Knie macht in letzter Zeit ein bisschen Probleme. Vielleicht muss ich mir Knee-Over-Toe-Man mal angucken.
Ja, ich fand das ganz kurz, mini 30 Sekunden. Ja. Die Logik ist, naja, so Ellenbogen und andere Beugergelenke, so.
Ja,
mit Training der Muskeln und so kannst du ja viel machen, aber es gibt wenig Übungen quasi, die das Knie und die Muskulatur um das Knie herum quasi richtig geil treffen. Und halt nur Squats ist halt, also hilft halt dem Knie nicht. Mhm. Aber wenn du die mit einbaust, dann kannst du auch kaputte Knie wieder so ein bisschen stärken und dann Schmerzen lindern, bla bla bla. Fand ich ganz interessant.
Ja, es geht ja so ein bisschen in die Richtung von so einer These, ne? So, du sollst immer deine ganze Full Range of Motion auch ausüben, ne? So Knee over Toe ist ja diese klassische Mythos. Bitte bei allen Übungen, die du machst, pass auf, dass dein Knie nicht über deine Zehen geht.
Ja, genau.
So, was mittlerweile sehr häufig gebastelt wurde, dieser Myth, könnte man sagen. Ja. Ich habe in meinem TH gearbeitet, Alter. Durch Kiefer.
Wir nennen die Folge.
genau, und die Gegenthese ist quasi, wenn du es halt immer machst, dann gewöhnt dein Körper sich halt auch nur noch in diesem Bereich zu funktionieren. Mm. Und bei allem weiter, und wenn du dann Bewegungen außerhalb dieser Range machst, verspürst du nicht Schmerzen, aber erstmal so einen ungewohnten Reiz. Und deswegen nutze halt die Bewegungsamplituden, die du hast, nutze die halt auch immer komplett aus, weil sonst künstliche Arthrose, keine Ahnung, also sonst, ne, verkümmert dein Körper halt. Ja, ja. Deswegen do it. Ist natürlich immer noch mal, da muss man immer aufpassen, bevor man das jetzt einfach so pauschal sagt. Wenn du natürlich 200 Kilo Squats machst, dann lässt du bitte dein Knie schön über deinen Füßen. So, ne? Also es ist ja immer die Frage mit wie viel Zusatzgewicht und so weiter. Ja, ja, aber genau. Ich glaube, man hat da diese, das ist so wie dieses früher, ist das nicht auch ein Myth? Spinat hat viel Eisen. Das ist doch auch dieses, weil man diese Eisenangabe falsch Menschen war.
Um. So, mehr muss man nicht sagen.
So, you heard it here first.
Ist so, isst mal so 5 Kilo Spinat, dann bist du tot.
Absolut.
Cool aus. Vielleicht wirst du auch Popeye. Peace out, people.
Peace out, A-Towns.